Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern Bewusstsein. Für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren möchten und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen wollen. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Weise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Letzte Woche, da durfte ich ja mit Katrin Zinkel ein ganz interessantes Interview über das Thema Sterbebegleitung führen. Also, was können Trauernde von Sterbenden lernen? So habe ich die letzte Podcast-Folge dann übertitelt, und ich packe dir den Link zu der Folge von letzter Woche hier in die Shownotes, falls du dann nochmal nachhören möchtest. Na, in dem Gespräch, da haben Katrin und ich uns eben darüber unterhalten, was auch der Unterschied zwischen Sterbebegleitung ist und Trauerbegleitung. Und die Katrin hat dann zu mir gesagt, ja, Sterbebegleitung hilft den Menschen beim Raus aus dem Leben, und Trauerbegleitung hilft den Menschen beim wieder ins Leben hineinkommen, wieder im Leben ankommen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und darum beginne ich heute damit. Wenn du dir Unterstützung in deiner Trauer holst, dann bedeutet das ja eben ein Ja für dein weiteres Leben. Du willst weiterleben, denn du lebst. Ja, du willst nicht einfach so vor dich hinleben, sondern du willst wieder ein erfülltes Leben führen. Und deshalb dieses Trauerbegleitung wieder hinein in ein erfülltes Leben. Und die Katrin, die hat letzte Woche auch gesagt, dass die Menschen, die einen anderen Menschen beim Sterben begleiten, die also schon mit der Trauer zu beginnen, während sie den anderen Menschen beim Sterben begleiten. Und über diesen Satz, über den habe ich noch lange nachgedacht. Denn ja, diese Chance, die haben wir. Vor allem dann, wenn der geliebte Mensch, das geliebte Wesen, das wir beim Sterben, beim aus dem Leben hinausgehen begleiten, wenn dieses geliebte Wesen von anderen Menschen wiederum gepflegt und versorgt wird. Also beispielsweise, wenn die Person auf einer Palliativstation ist, wenn sie im Hospiz ist oder in einer anderen Einrichtung. Wenn wir selbst jedoch diejenigen sind, die den sterbenden Menschen pflegen und uns eben um diese Person kümmern, dann bleibt, ehrlich gesagt, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, wenig Raum für die Trauer. Uns ist es dann vielleicht bewusst, dass wir trauern, aber der Raum dafür ist nicht da. Ja, und es kommen genau aus dem Grund immer wieder Menschen zu mir ins Coaching, die bis zuletzt eine Person gepflegt haben, sich um diese Person gesorgt haben, sie umsorgt haben. Und ja, klar, von außen sieht es dann so aus, als würden wir, wenn wir lange eine andere Person umsorgt und gepflegt haben, wenn diese Person dann stirbt, dann sieht es so aus, als würden wir uns die ganze Zeit über mit dem Verlust beschäftigen, als würden wir unsere Trauer schon kennenlernen. Und klar, das stimmt, in einer gewissen Weise stimmt es. Was jedoch bleibt, ist die Frage, können wir das wirklich? Können wir das, wenn wir unsere kranke Mutter umsorgen, wenn wir den sterbenden Vater pflegen, wenn wir unser krankes Kind im Arm halten? Na, können wir dann tatsächlich schon in Verbindung mit unserer Trauer gehen? Da sage ich nein. Und auch die Forschung hat das gezeigt, dass gerade Menschen, die viel Zeit mit der sterbenden Person verbringen, anschließend ganz besonders leiden oder eben in der Trauer feststecken. Komplizierte Trauer. Für diesen Begriff habe ich mich in meinem Buch entschieden. Da gibt es viele verschiedene Formulierungen, aber komplizierte Trauer oder wie ich auch hier immer wieder sage, wenn wir in der Trauer feststecken. Aber Achtung, also das trifft nicht auf alle Menschen zu. So wie ich es eben gesagt habe, wenn sich andere Menschen um die Pflege, die Sorge ums Kranksein der sterbenden Person kümmern, dann bleibt eher Zeit für unsere Trauer. Wenn nicht, Wenn wir diejenigen sind, die sich für die Sterbenden verantwortlich fühlen, dann bleibt für unsere Trauer oft kein Raum. Und das hat einen Grund. Wir sind dann nämlich oft in dem sogenannten Funktionsmodus. Und über diesen Funktionsmodus, da schreibe ich auch in meinem Buch. Neben anderen Mechanismen wie dem Verdrängen oder Bekämpfen der Trauer steht der Funktionsmodus ebenso einem gesunden Trauern im Weg. Na, um dir das zu verdeutlichen, dann möchte ich dir zwei Abschnitte aus meinem Buch vorlesen. Wenn die Trauer nicht endet, so heißt mein Buch. Für alle, die jetzt hier auf YouTube zuschauen, halte ich es mal kurz in die Kamera. Wenn die Trauer nicht endet. Und da gibt es eben ein Kapitel, Kapitel 5, wie Menschen mit ihrer Trauer umgehen. Und daraus lese ich dir jetzt einen Absatz eben zu diesem Funktionsmodus vor. Beim Funktionieren geht es meist darum, so viel Normalität aufrechtzuerhalten wie nur möglich. Wir wollen die Kontrolle behalten und uns nicht alles aus der Hand nehmen lassen. Solange wir funktionieren, kommt aber auch niemand auf die Idee, dass wir Unterstützung brauchen. Funktionieren bedeutete für mich, den Kindern ein sicheres und geborgenes Zuhause zu geben und den Alltag so zu organisieren, dass es den beiden gut ging. Ja, ich habe diesen Abschnitt ausgewählt, weil ich den so bedeutsam finde. Also zum einen, wenn wir immer weiter funktionieren, dann kommt, wie gesagt, gar niemand aus unserem Umfeld oder auch in der Arbeit oder in der Gesellschaft auf die Idee, dass wir Unterstützung brauchen, dass das alles gar nicht so einfach ist, sowohl beim Trauern als auch bei der Pflege eines Menschen. Und ja, genau so war es eben bei mir. Ich musste mich vor dem Tod meines Mannes um meinen Mann kümmern, um die Kinder natürlich auch parallel. Und im Nachhinein vor allen Dingen musste ich für meine Kinder da sein. Also ich musste funktionieren, damit es den anderen Personen gut geht. Nach dem Tod von meinem Mann, um meinen Mann, dass es ihm gut geht. Nach dem Tod, dass es und damit es meinen Kindern gut geht. Und ja, dazu möchte ich dir nochmal eine kleine Passage vorlesen. Das ist dann eine Seite weiter. Als Eltern oder Menschen, die für andere Menschen oder auch Tiere Verantwortung haben, bleibt uns im Grunde nichts anderes übrig, als weiter einzukaufen, Essen zu kochen und Geld zu verdienen. Wir reißen uns zusammen, damit das Leben der anderen nicht noch zusätzlich belastet wird. Chris Paul beschreibt die Seltsamkeit des Begriffs Zusammenreißen eindrücklich. Wir sind zwar ganz, aber doch zerrissen. Wir können das tatsächlich. Wir können uns zusammenreißen und die Bestandteile des eigenen Selbst wie mit Gewalt zusammenpressen. Manche Menschen reißen sich andauernd zusammen und ich glaube, dass Eltern, die trauern, zu diesen Menschen gehören. Ja, Eltern, die trauern, die gehören zu diesen Menschen, die sich zusammenreißen, die funktionieren, so wie ich, so wie jede Witwe, die kleine oder größere Kinder hat und die Kinder nicht noch zusätzlich mit der eigenen Trauer belasten möchte. Wenn die Kinder noch ganz klein sind, dann hat man da ehrlich gesagt ja kaum eine Wahl, ja. Man ist einfach für die Kinder da, das ist ja selbstverständlich. Und dann reißt man sich eben zusammen, so wie die Chris Paul das beschrieben hat, und ist aber gleichzeitig total zerrissen. Und das ist anstrengend. Da möchte ich gleich noch genauer darauf eingehen. Ich möchte aber zuerst nochmal diese Gruppe erwähnen von Menschen, von erwachsenen Kindern, deren Eltern von ihnen gepflegt werden müssen, so wie ich es gerade eben schon beschrieben habe. Auch die reißen sich zusammen. Und dann gibt's noch eine Gruppe und die dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind Kinder von trauernden Eltern. Denn die sind auch sehr oft im Funktionsmodus, weil sie ihre Mutter oder den Vater nicht noch zusätzlich belasten möchten. Ja, was all diese Gruppen und was allen Menschen gemeinsam ist, die sich zusammenreißen, ob das jetzt wir Trauernde sind, ob das Pflegende sind, ob das Kinder sind, die sich eben um ältere Menschen kümmern, ob wir das als Eltern sind, wenn wir auf unsere Kinder achten oder eben auch ja junge Kinder, kleine Kinder, die sich zusammenreißen, um die Eltern nicht weiter zu belasten, was all diesen Gruppen eben gemein ist. Das ist, dass sie sich selbst überdurchschnittlich hohen Belastungen aussetzt. Ja, also diese Last des Nicht-Trauerns-Könnens, des Nicht-Trauern-Dürfens, weil wir für die anderen da sein wollen, das lastet so schwer auf unseren Schultern, dass wir darunter ja zusammenbrechen würden, würden wir uns eben nicht so sehr zusammenreißen und das Ganze mit all unserer Kraft immer aufrecht zu erhalten. Ganz oft unterdrücken wir dieses Zusammenreißen, dieses Sorgen und Achten auf andere Menschen. Ganz oft unterdrücken wir dadurch unsere eigenen Bedürfnisse. Denn wir haben ja auch ein Bedürfnis nach Trost, denn wir verlieren ja einen lieben Menschen. Wir haben auch ein Bedürfnis, dass wir gesehen werden, denn wir richten all unsere Aufmerksamkeit auf den anderen Menschen. Und auch unser Bedürfnis nach einer Pause von diesem Zusammenreißen, von diesem Dasein für andere, das lassen wir ganz oft auch außer Acht. Ja, und dann kommt noch dazu, dass wir es oft verlernen, unter solchen Umständen auf uns selbst zu achten. Wir verlernen es auch mal, eine Pause zu machen. Wir verlernen es auch mal, Energie zu tanken. Und es kostet uns so viel Kraft gegenüber der Außenwelt, unsere Pausen, unsere Energiebringer dann noch zusätzlich zu verteidigen. Und da möchte ich dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Mein Mann, der war ja viele Jahre schwer krank und er wurde langsam immer kränker und kränker. Meine Kinder, die waren nur zu der Zeit noch sehr klein und die hatten auch Bedürfnisse. Mein Mann ist ja immer langsamer geworden, die Kinder immer schneller und ich war dazwischen wie zerrissen. Und ich habe gemerkt und auch Menschen in meinem Umfeld haben das gemerkt, wie meine Kräfte immer mehr schwinden. Ja, bin wirklich sprichwörtlich am Zahnfleisch dahergekommen. Auf Bildern der damaligen Zeit, da kann man das sehr gut sehen. Und dann habe ich mich eben überreden lassen, ich muss wirklich sagen, ich habe mich überreden lassen, weil ich wollte das eigentlich nicht, dass ich dann mit meinen Kindern mal allein für 2 Wochen nach Italien gefahren bin. Und für diese Zeit habe ich parallel Menschen organisiert, 2 Frauen, eine davon meine Freundin, die sind täglich zu meinem Mann in die Einrichtung gefahren, die waren immer wieder vor Ort, auch zu unterschiedlichen Zeiten und haben halt nach ihm geschaut, dass es ihm gut geht. Und parallel habe ich eben einige Menschen informiert und habe denen geschrieben oder ja WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich bin für 2 Wochen nicht da, möchtest du nicht meinen Mann besuchen? Der freut sich bestimmt über einen Besuch. Und dann war es tatsächlich so, dass 2 alte Freunde von meinem Mann ihn besucht haben. Ja, und das Problem war, dass sie vorher meinen Mann lange Zeit nicht besucht hatten. Und jetzt sind die dorthin gekommen und waren dann vollkommen erschüttert, als sie ihn gesehen haben. Von diesem Zustand, in dem er sich befunden hat, wie krank er schon war, das haben sie nämlich dann realisiert. Und dann haben sie mich im Urlaub angerufen und haben mir Vorwürfe gemacht, was mir einfällt, jetzt, wo es meinem Mann so schlecht geht, einfach nach Italien zu fahren. Und ich mache jetzt den beiden keine Vorwürfe, denn immer dann, wenn wir sehen, dass ein Mensch leidet, dann suchen wir nach Verantwortlichen. Und diese Verantwortliche war für die alten Freunde von meinem Mann, in dem Fall ich. Also sie haben gesehen, dass mein Mann sehr schlecht geht und dass ich eben nicht da bin. Was sie aber nicht gesehen haben, all die Wochen, all die Jahre, die ich für meinen Mann da war, all den Schmerz und diese Kraftlosigkeit, diese Energielosigkeit, die haben die nicht gesehen. Die haben nicht gesehen, wie viel Kraft und Energie mich eben das gekostet hat, für meinen Mann da zu sein, für meine Kinder da zu sein. All die schlaflosen Nächte, die ich hatte, die haben sie nicht gesehen. Ja, und da haben sie mich angerufen im Urlaub und haben von mir verlangt, dass ich sofort zurückkommen soll. Ja, und in dem Moment war es mit der Erholung für mich vorbei. Ich habe mir solche Vorwürfe gemacht. Ich hatte solche Schuldgefühle und vor allem hatte ich riesige Angst, weil ich mich natürlich gefragt habe, geht's meinem Mann tatsächlich so schlecht? Wird er wirklich jetzt in den nächsten Stunden sterben? Ja, und dann habe ich in der Pflegeeinrichtung angerufen, auch meine Freundin angerufen, die ihn ja jeden Tag besucht hat. Und beide haben zu mir gesagt, nee, Tanja, es ist alles in Ordnung. Wir wissen, es geht ihm schlecht, aber auch nicht schlechter als vor deinem Urlaub, vor der Zeit, bevor du gefahren bist. Also bitte, bitte bleib in Italien, ruh dich aus, tank Energie, tank Sonne. Ja, füll deine Energiereserven auf. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin geblieben. Aber ehrlich gesagt, ich konnte mich nicht mehr erholen, denn ich war ab diesem Anruf total angespannt. Ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Stimmt das jetzt, was meine Freundin sagt, was das Pflegepersonal sagt? Oder stimmt das, was die Freunde von meinem Mann sagen? Und ich hatte solche Sorge und parallel so große Schuldgefühle, dass ich jetzt tatsächlich einfach weggefahren bin, dass ich mich gar nicht mehr erholen konnte. Ja, ich wollte dir das unbedingt erzählen, weil es eben nicht nur schwierig ist, wenn wir uns die ganze Zeit zusammenreißen, dass wir uns an unsere eigenen Bedürfnisse erinnern, während wir die ganze Zeit über stark sein müssen, sondern wir müssen auch unserer Umwelt gegenüber stark auftreten. Wir müssen nicht nur auf unsere Bedürfnisse achten, so wie es bei mir damals war, einfach mal zu schlafen oder einfach mal nur für meine Kinder da sein, einfach mal einen ganzen Tag mit meinen Kindern verbringen. Die außenstehenden Menschen uns nur von außen sehen und so ein Familiengefüge, so ein Pflegegefüge von außen gar nicht sehen können, die vergessen es. Pflegekräfte in einer Pflegeeinrichtung arbeiten. Die sind halt 8 Stunden da oder vielleicht auch 10 Stunden und dann gehen die nach Hause und dann haben die Pause. Die können sich erholen von dieser Anspannung, von diesem Zusammenreißen. Wenn jetzt aber die Person, die stirbt oder die gepflegt wird, bei uns zu Hause ist, dann haben wir diese Möglichkeit nicht. Ja, wir können nicht einfach gehen. Und wenn wir es dann machen, so wie ich in dem Urlaub, wenn wir einmal gehen, dann ist sofort jemand da, der oder die uns verurteilt. Ja, was ich dir heute mitgeben möchte, ich möchte dir Mut machen, aber ich möchte nochmal in Erinnerung rufen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns, indem wir einen Menschen aus dem Leben hinaus begleiten, dass wir uns automatisch schon um unsere Trauer kümmern. Im Gegenteil, oft sind es gerade diejenigen, wo im Außen viele Menschen denken, in dem Moment, wo die Person verstorben ist, jetzt hat sie es geschafft, jetzt hat er endlich wieder Zeit für sich. Ja, aber oft ist es eben gerade so, dass wenn wir lange jemanden begleiten und parallel pflegen, dass wir dann ganz besonders unter der Trauer leiden. Und darum, bitte, bitte achte gut auf dich, wenn du gerade andere Menschen pflegst oder beim Sterben begleitest. Achte aber auch gut auf dich, wenn du jetzt gerade trauerst. Dann nimm dir das, was du brauchst. Auch wenn es andere Menschen in deinem Umfeld gibt, für die du stark sein musst und auch wenn du dieses auf dich selbst achten gegen andere nach außen hin verteidigen musst. Und bitte, bitte achte auch auf deine Kinder, wenn du selbst gerade traust, denn so wie ich vorhin gesagt habe, manchmal nehmen sich die Kinder von Trauernden zurück, die trauernde Person nicht zusätzlich zu belasten. Und damit komme ich schon zum Ende der heutigen Podcast-Folge und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder hören oder auf YouTube wiedersehen. Bis dahin herzliche und devote Grüße, deine Tanja. Ja, und wenn dir mein Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wofür du dir oder wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr-tanja-pfister.de und dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen. Du findest mich auf den sozialen Medien bei Instagram, Facebook und
LinkedIn.